SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadim. Schönen guten Morgen. Die USA und Saudi-Arabien haben ein Atomabkommen geschlossen. Es geht um den Bau von Anlagen, die man zur friedlichen Nutzung der Kernenergie braucht. Aus Washington berichtet Carsten Kühntop.
Die Saudis möchten die Atomkraft zur Stromversorgung nutzen. Das würde es ihnen erlauben, mehr Erdöl ins Ausland zu verkaufen. Weiteres Ziel ist es, irgendwann den gesamten nuklearen Brennstoffkreislauf zu managen und damit Geld zu verdienen. US-Energieminister Wright erklärte, die Abkommen erfüllten die höchsten Standards in Bezug auf nukleare Sicherheit und Nichtverbreitung. Teile der Vereinbarungen sind geheim. Kritiker fürchten, sie könnten es den Saudis erlauben, Uran bis zur Waffenfähigkeit anzureichern. Die US-Regierung widerspricht dem. Ungewöhnlich, die Saudis verzichten auf besonders strenge Inspektionen durch die UN. Diese Aufgabe fällt stattdessen Amerika zu.
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben erneut Ziele im Iran angegriffen. Bereits die 12. Nacht in Folge. Präsident Trump drohte zuvor, künftig auch iranische Infrastruktur wie Brücken oder Kraftwerke ins Visier zu nehmen, sollte der Iran Schiffe in der Straße von Hormus angreifen. Parallel dazu hat das US-Repräsentantenhaus den Weg für deutlich höhere Verteidigungsausgaben freigemacht. Ein neues Gesetz sieht ein Sicherheitsbudget von rund 1,15 Billionen Dollar vor. Darin enthalten ist auch Trumps Forderung, das Verteidigungsministerium künftig in Kriegsministerium umzubenennen. Endgültig beschlossen ist das aber noch nicht. Der Senat muss noch zustimmen. Die geplante Wahl von Thorsten Frey zum Vorsitzenden der Unionsfraktion stößt auf breite Zustimmung. CSU-Landesgruppenchef Hoffmann spricht von einer guten Entscheidung. Auch der parlamentarische Geschäftsführer Bilger sagte, die Nominierung sei in der Fraktion sehr positiv aufgenommen worden. Zustimmung kommt auch vom Koalitionspartner SPD. Gewählt werden soll Frey in einer Sondersitzung der Unionsfraktion in der kommenden Woche. Wer ihm anschließend als Kanzleramtschef nachfolgt, ist noch offen. 10 Jahre nach dem rassistischen Anschlag am Münchner Olympia-Einkaufszentrum haben Angehörige und Politiker am Abend der Opfer gedacht. Ein 18-Jähriger hatte dort 9 Menschen erschossen und weitere verletzt. Aus München, Alisa Schröter.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach den Angehörigen sein Mitgefühl aus und setzte das Münchner Attentat in den Kontext anderer rechtsterroristischer Anschläge, wie jener in Hanau, Halle und Solingen. Auch der Täter vom Münchner OEZ-Attentat habe seine Opfer nach rassistischen Zuschreibungen ausgewählt. Daran ändere auch die Tatsache nichts, dass der Täter selbst Migrationshintergrund hatte. Die Angehörigen forderten die Politiker auf, die Aufarbeitung des Attentats nicht als beendet zu betrachten. Unter anderem wiederholten sie ihre Forderung nach einem Untersuchungsausschuss im Landtag, um die damaligen Ermittlungsarbeiten der Behörden zu beleuchten.
Die aktuelle Dürre an vielen Orten in Europa wird durch den Klimawandel verursacht. Zu diesem Ergebnis kommen Forschende der Initiative World Weather Attribution. Florian Zinner aus der ARD-Klimaredaktion mit den Einzelheiten.
Die Forschenden haben sich dazu sehr ähnliche Wettermuster aus der Vergangenheit angeschaut und die Auswirkungen mit den heutigen verglichen. Ein zentrales Ergebnis? Nicht der zu geringe Niederschlag ist das Problem, sondern die anhaltend hohen Temperaturen. Eine Reihe von Hochdruckgebieten, deren Intensität inzwischen nachweislich mit dem Klimawandel zusammenhängt, sorgte seit April für eine kontinuierliche Austrocknung der Böden. Die Klimaforschenden kommen zu dem Schluss, dass landwirtschaftliche Bodendürren durch den Klimawandel in Westeuropa 5-mal und in Osteuropa sogar 11-mal wahrscheinlicher geworden sind.
Weltweit sorgen bei der Ernährung Jugendliche und junge Erwachsene für die meisten Treibhausgase. Das zeigt eine neue Studie, bei der Forscher 20 Jahre lang Ernährungsdaten aus 149 Ländern gesammelt haben. Zu den Ergebnissen aus der ARD-Klimaredaktion Gerald Peschke.
Ein höherer Kalorienbedarf, der häufigere Konsum von Fleisch, Milchprodukten, Softdrinks und stark verarbeiteten Lebensmitteln. Besonders junge Menschen zwischen 11 und 29 Jahren verursachen dadurch pro Kopf die meisten Emissionen. Als größter Klimatreiber gilt dabei vor allem rotes Fleisch wie Rind- und Lammfleisch. Die Studie, die jetzt in Nature Food erschienen ist, macht außerdem auf einen Zielkonflikt aufmerksam. In vielen Ländern verbessert sich die Ernährung mit wachsendem Wohlstand. Gleichzeitig steigen aber die Emissionen, weil mehr tierische Produkte verzehrt werden.
Der Caritasverband für die Diözese Trier hat ein neues Referat für Krisen- und Katastrophenmanagement eingerichtet. Es soll die Arbeit der Fluthilfekoordination weiterführen, die 2021 gegründet wurde nach der Flut im Ahrtal und dieses Jahr endet. Anna-Karina Blessmann.
Die Fluthilfekoordination hat nach eigenen Angaben unmittelbar nach der Flut 2021 schon erste Spendengelder in der Region ausgezahlt. Seither hat sie psychosoziale Beratung für Flutopfer organisiert, Wiederaufbauhilfen koordiniert und soziale Aktionen vor Ort angeboten. Die Kenntnisse daraus sollen nicht verloren gehen, da die Caritas sicher ist, dass die nächsten Krisen kommen. Ob tödliche Hitzewellen, Pandemien oder Stromausfälle durch Sabotage. Für ihre 65 Einrichtungen, sowohl Ortsverbände als auch Kitas, Pflegeheime und Beratungen, wird das Team Pläne und Szenarien erarbeiten. Es will auch die Nachbarschaftshilfe vor Ort stärken, damit Gemeinschaften selbstwirksam und widerstandsfähig gegen Krisen werden.
Ein mutmaßlicher Komplize des US-Sexualstraftäters Jeffrey Epstein ist tot. Die Polizei hat den Franzosen Daniel Ziad in dessen Wohnung bei Paris gefunden. Er stand im Verdacht, Epstein zahlreiche Mädchen zugeführt zu haben. Aus Paris, ARD-Korrespondent Kai Rienecker.
Mehrere Anzeigen werfen Ziad Vergewaltigung und Menschenhandel vor. Er selbst hat das in französischen Medieninterviews stets bestritten. Ziad bezeichnete sich als Model-Scout, doch die Indizien gegen Ziad sind erdrückend. Nach ARD-Recherchen erscheint sein Name 1800 Mal in den Epstein-Akten. In zahlreichen Botschaften preist er junge Mädchen und Frauen an, schickt Fotos von ihnen und schlägt Epstein Treffen vor. Insgesamt soll Ziad zwischen 2005 und 2019 Fotos von mindestens 52 Frauen geschickt haben. Das Alter lag zumeist zwischen 18 und 23 Jahren.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute wechseln sich Sonne und einige Wolken ab. Es geht freundlich durch den Tag. Die meisten Sonnenstunden gibt's wieder in Südbaden. 20 Grad werden es nachmittags in Daun, in Kehlberg und auch in Hillesheim. Und bis zu 27 Grad gibt's in Ettenheim, in Breisach am Rhein und in Staufen im Breisgau.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Waldbrände, die sich rasend schnell ausbreiten und viele Todesopfer fordern, wie zuletzt in Andalusien. Die gibt's bei uns hier in Deutschland zum Glück nur in geringem Ausmaß und nicht so heftig. Aber durch den Klimawandel, die immer häufigeren Hitzewellen mit extremer Trockenheit, steigt auch in Deutschland die Gefahr von Wald- und Vegetationsbränden. Wie geht man damit um? Wie bereiten sich die Feuerwehren darauf vor und auch die Forstbetriebe? Und wie kann man auch als ganz normaler Waldbesucher vorbeugen und etwas für den Wald tun, damit er weiter geschützt bleibt? Diesen Fragen gehen wir diese Woche in unserer SWR aktuellen Serie nach. Bei der Bekämpfung von Waldbränden kommt immer mehr Hightech zum Einsatz. Einerseits lassen die Helfer Drohnen aufsteigen, um das Einsatzgebiet zu erfassen. Andererseits gibt es ferngesteuerte Fahrzeuge, die bei den Löscharbeiten helfen könnten. Professor Johann Goldammer ist Leiter der Arbeitsgruppe Feuerökologie an der Universität Freiburg und betreut auch das Global Fire Monitoring Center. Herr Professor Goldammer, inwieweit haben technische Innovationen schon die Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden verändert?
Ich möchte mal Stichwort Drohnen aufgreifen. Das ist tatsächlich eine Technik, die hat sich ja schon länger etabliert, die noch nicht unbedingt in der Fläche angewandt wird durch die Feuerwehren und die Einsatzleitstellen, weil noch nicht überall entsprechende Technologien oder Geräte vorhanden sind. Aber es setzt sich mehr und mehr durch. Und hier haben wir einen ganz großen Vorteil. Die Drohnen können recht lange in der Luft stehen. Sie können die Ausbreitung eines Brandes über viele Stunden verfolgen. Wenn man mehrere Drohnen im Einsatz hat, dann kann das kontinuierlich passieren. Das kann auch nachts geschehen. Und dadurch kann ein sehr klares Lagebild erstellt werden. Es wird ja häufig darüber gesprochen, dass Satelliten auch Informationen liefern. Aber in unserer kleinteiligen Landschaft hier in Deutschland, bei dem hohen Erschließungsgrad, sind es wirklich die Drohnen, die hier eine sehr gute Hilfestellung leisten können. Und da sehe ich auch die Zukunft.
Die Entscheidung, wer, wann und wo eingesetzt wird, die ist häufig nicht einfach, weil solche Einsätze natürlich auch gefährlich sein können. Was könnten denn in so einem Fall zum Beispiel auch Löschroboter leisten? Können die Menschen tatsächlich vollständig ersetzen bei solchen Einsätzen?
Der Einsatz von Löschrobotern ist wirklich begrenzt. Das sehen wir bei den Brandlagen, die dieses Jahr, also kürzlich bei Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz, wo ein Löschroboter eingesetzt wurde. Das sehen wir in Nordostdeutschland. Der Roboter sollte ja dahin fahren, wo ein Fahrzeug nicht hinfahren kann, also jenseits der Waldwege oder der Waldstraßen. Und in der Regel ziehen die Roboter hinter sich oder mit sich einen Schlauch mit Löschwasser oder haben einen gewissen kleineren Tank mit Löschwasser. Und da muss man sagen, ist das Einsatzspektrum schon begrenzt. Es kann helfen auf kampfmittelbelasteten Standorten, aber auch hier sind mobile Fahrzeuge dann doch diejenigen, die besser reagieren auf eine Situation im Gelände, auf das plötzliche Verändern des Feuerverhaltens, beispielsweise durch Drehung des Windes. Also es sind Grenzen da.
Früher hat man in der Waldbrandsaison ja von Türmen aus nach Rauch Ausschau gehalten, um Waldbrände zu erkennen. Inzwischen gibt es natürlich Satelliten und Drohnen, da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Also wie funktioniert diese Erkennung von Waldbränden heute?
In einigen Bundesländern sind praktisch an die Stelle der Feuerwachtürme, die durch Personal im Sommer in der Regel, also während der Feuersaison besetzt waren, ersetzt wurden durch Kamerasysteme, die in der Regel den Rauch entdecken. Diese Kameras schauen sozusagen horizontal über die Landschaft und nicht von oben runter, wie die Drohne oder der Satellit. Und daher können die Kameras in der Regel die Hitzequelle des Feuers nicht sehen, sondern den Rauch. Und da hat es im Laufe der letzten Jahrzehnte eine sehr schnelle Entwicklung der Sensorik ergeben. Und diese Kamerasysteme, die können teilweise Grauwerte der Bilder, die sie einfangen von dem Rauch, unterscheiden. Das ist unglaublich. Die Auflösung erlaubt bis zu 60.000 graue Werte zu unterscheiden. Ne? Und auf dieser Basis kann dann eine solche Kamera beispielsweise unterscheiden, ob es sich bei einer Wolke, will ich mal sagen, die detektiert wird, um eine Brandwolke oder zum Beispiel um eine Staubfahne handelt.
Professor Johann Goldammer, er ist Leiter der Arbeitsgruppe Feuerökologie an der Universität Freiburg und auch Teil des Global Fire Monitoring Center. Und morgen sprechen wir in unserer SWR Aktuell Serie noch darüber, wie wir unseren Wald umbauen können, damit er klimaresistenter und damit auch stabiler gegen Waldbrände wird.
SWR Aktuell, was heute wichtig wird.
Wie schnell dürfen Gesetze gemacht werden? Heute Vormittag verkünden die Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, wie sie darüber entschieden haben. Anlass war das Gesetzgebungsverfahren zum Heizungsgesetz der damaligen Ampelregierung vor 3 Jahren. Max Bauer aus der ARD-Rechtsredaktion.
Im Sommer 2023 wollte die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP das sogenannte Heizungsgesetz zügig unter Dach und Fach bringen. In einem beschleunigten Verfahren sollte der Bundestag über den Kompromiss zu klimafreundlicheren Heizungen entscheiden. Einige Tage vor der Abstimmung legte die Koalition noch einmal Änderungen zum Gesetzesentwurf vor. Damit bliebe den Abgeordneten aber zu wenig Zeit, um sich mit den komplexen Änderungen zu beschäftigen, so die Kritik des CDU-Abgeordneten Thomas Heilmann. Er klagte in Karlsruhe und verband seine Klage mit einem Eilantrag. Der hatte Erfolg. Der Bundestag musste die abschließenden Beratungen samt Abstimmung damals verschieben. Heute entscheidet das Bundesverfassungsgericht nun in der Hauptsache grundsätzlich über die Frage, wie viel Zeit müssen Abgeordnete haben, um sorgfältig an der Gesetzgebung arbeiten zu können. Gibt es eine Art Tempolimit für das Gesetzemachen, damit Abgeordnete nicht mit Änderungsvorschlägen überrumpelt werden? Das Urteil wird um 10 Uhr verkündet. Um den Inhalt des Heizungsgesetzes der Ampelkoalition wird es dabei nicht gehen.
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius tourt gerade quer durch Deutschland. Der SPD-Politiker besucht in der parlamentarischen Sommerpause Bundeswehrstützpunkte und Rüstungsunternehmen. Heute ist er zum Beispiel im Norden Baden-Württembergs auf dem Heeresflugplatz Niederstetten bei einer Hubschrauberstaffel. Andreas Fischer aus unserem Hauptstadtstudio fragt sich, welche Musik Pistorius auf dem Weg dorthin wohl hört.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
SPD-Politiker sind ja bekannt dafür, dass sie Schlager mögen. Ex-Kanzler Gerhard Schröder ist bekennender Fan und der aktuelle Vizekanzler Lars Klingbeil ist eng mit Schlagersänger Roland Kaiser befreundet, stand mit dem sogar schon gemeinsam auf der Bühne. Da wär's nur logisch, wenn auch Boris Pistorius bei seiner Sommertour im Dienstwagen die Lautsprecher aufdreht und ganz laut mitsingt. Heute zum Beispiel einen Ballermann-Hit zur Einstimmung auf den Besuch beim Transporthubschrauberregiment 30. Mach den Hub, 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 mach den Schrauber, Schrauber, Schrauber. Ja, wir kommen im Helikopter, retten dich und deine Tochter. Passt doch perfekt, denn genau das machen die Heeresflieger aus Niederstetten mit ihren Search-and-Rescue-Hubschraubern. Sie retten nicht nur Verwundete bei Militäreinsätzen, sondern helfen auch im Inland bei Katastrophen. Da arbeiten sie zum Beispiel mit der Feuerwehr zusammen. Eine wichtige Aufgabe, die man auch mal feiern darf, finde ich. Also, lieber Boris Pistorius, heute einfach mal mit runtergelassenen Scheiben und aufgedrehten Boxen auf den Hof fahren und den Soldaten eine Runde Freibier ausgeben. Verdient hätten sie es.
Gedanken von unserem Berlin-Korrespondenten Andreas Fischer waren das. Der Skandal um Verschwendung von Steuergeldern im Landesmedienzentrum ist heute Thema einer aktuellen Debatte im Landtag von Baden-Württemberg. Der Rechnungshof hatte zahlreiche Verstöße gegen haushaltsrechtliche Vorschriften festgestellt. Knut Bauer.
Kryptowerte für 33.000 Euro, die inzwischen fast wertlos sind, kostspielige Restaurantbesuche und teure Taxifahrten. Bei vielen Ausgaben im Landesmedienzentrum sei der dienstliche Zweck nicht zu erkennen, kritisierten die Rechnungsprüfer. SPD-Fraktionschef Binder spricht von einem bizarren Fall und fordert vom Kultusministerium weitere Aufklärung. Dass eine Mitteilung des Ministeriums erst am Tag nach der Landtagswahl bei der Staatsanwaltschaft eingegangen ist, werfe Fragen auf, sagte der Oppositionspolitiker dem SWR. Auch Bildungsverbände hatten nach Bekanntwerden der Vorwürfe umfangreiche Aufarbeitung gefordert. Notwendige organisatorische Konsequenzen dürften allerdings nicht zulasten der Schulen gehen.
Ab heute können Bürgerinnen und Bürger der EU darüber mitbestimmen, wie die Euro-Geldscheine künftig aussehen sollen. Die EZB überarbeitet das Design der Banknoten. Einzelheiten von Klaus-Rainer Jackisch.
Fast 30 Jahre lang waren sie das prägende Merkmal der Banknoten im Euroraum. Brücken, Tore und Fenster, alle in einem abstrakten Baustil gehalten, um kein Land zu bevorzugen und um alle Euro-Staaten zu vereinen, so die Idee der Gründungsväter. Doch damit ist bald Schluss. Die künftigen Euroscheine werden entweder europäische Persönlichkeiten und Kulturräume oder europäische Flüsse und Vögel sowie europäische Institutionen zieren. Ein Auswahlgremium suchte aus Tausenden von Entwürfen und Ideen insgesamt 10 verschiedene Vorlagen für die neue Banknotenserie aus. Die Scheine werden wie gewohnt weiterhin 6 Nominierungen haben, vom 5er bis zum 200er Schein. Ihre Einführung ist nach aufwendigen Tests und Sicherheitsverfahren aber erst ab Ende 2028 geplant. Zuvor haben auch die rund 350 Millionen Bürgerinnen und Bürger der Eurozone ein Mitspracherecht, wie ihr künftiges Geld aussehen soll. Auf der Internetseite der Europäischen Zentralbank können Sie ab heute Nachmittag mitbestimmen, welche Motivserie sich durchsetzen soll. Das letzte Wort hat dann der EZB-Rat, der darüber im Dezember entscheiden wird.
In Karlsruhe beginnt heute wieder das Fest. An 4 Festivaltagen werden in der Günter-Klotz-Anlage insgesamt rund 250.000 Besucher erwartet. Sven Huck.
Auf der Hauptbühne spielt heute Abend unter anderem Nikos Santos. Bis Sonntag treten dort noch zahlreiche weitere Künstler auf, wie zum Beispiel die Beatsteaks, Zartmann oder Max Herre und Joy Dinalani. Nach Angaben der Veranstalter ist der Samstag ausverkauft. Tickets sind nur für die Hauptbühne nötig. Rund 70% der Programmpunkte auf dem Festival sind kostenfrei, wie zum Beispiel Konzerte oder Sport- und Kinderangebote. Neu in diesem Jahr ist ein Service für Menschen mit Behinderung, die auf dem Gelände begleitet werden wollen. Auch Hitzeschutzmaßnahmen gibt es, wie zum Beispiel kostenloses Trinkwasser oder große Sonnenschirme. Empfohlen wird eine Anreise mit Bus und Bahn oder dem Fahrrad.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.